Meines gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem, weil wir heute erstmal mit einem Dank starten. An Jalen B aus B, der die ein oder andere Aktion, der am Anfang recht heiß gelaufen ist, der aber vor allem meinen ganz speziellen Freund Grayson A einmal auf den Hosenboden gesetzt hat. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Freude gemacht. Jalen Brown, ganz groß. Und jemand, der natürlich noch viel lieber über Jalen Brown spricht als ich, ist der heute, habe ich gehört, leicht unausgeschlafene.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, du hast mir erzählt, du hast mir geschrieben, du bist heute Morgen extra früh aufgestanden, um Boston ohne Spoiler zu sehen. Wie schnell warst du nach Jalen Browns erstem Viertel oder erster Halbzeit wach?
Also am Anfang war das überhaupt kein Problem. Ich war topfit und ich war vor allem auch irgendwie, das ist halt das Geile, wenn man ein Spiel guckt, was ja dann gerade vorbei war, weil ich habe irgendwie um kurz vor fünf angefangen, das zu gucken. Mhm. Es ist ja dann vorbei und da ich halt das Ergebnis aber noch nicht kannte, ist halt die ganze Zeit mitgefiebert und dann bist du halt schon relativ schnell wach, als das dann durch war und ich gemerkt habe, okay, verdammt, jetzt fängt mein Tag erst an. Da hatte ich dann kurz
Das ist immer das Problem.
Genau. Aber ich meine, so ist das manchmal und so vom Spiel her hat sich das gelohnt und bei der besagten Szene, die du angesprochen hast, ich hab da mir nämlich sogar Notizen gemacht, da habe ich aufgeschrieben, das neue Jordan versus Russell. Weil er hat ihn auch ein bisschen weggeschubst. Das war auch, ne, also hätte man Fall, aber.
Ich hab auch da nichts gesehen.
Eben. Also, immer so, wie man möchte. Und ich meine, da Grayson Allen ja auch mal für die Jazz gespielt hat und irgendwie man einfach diese Verbindung sehen kann, dachte ich mir, ja, schöne Szene, hat mich gefreut.
Ja, macht's rund alles, finde ich. Ja. Alle dabei, Celtics, Grayson Allen, Bulls,
vor allem Jazz. Auch sehr, sehr gut und signifikant daran, nachdem die Celtics in Spiel 1, glaube ich, keinen einzigen Wurf aus der Mitteldistanz getroffen haben und auch irgendwie nur zwei versucht haben oder so. Ne? Jalen Brown hat das in seine Hand genommen in der ersten Halbzeit.
Nachdem er im ersten Spiel relativ wenig in die Hand genommen hat, also von daher war's gut. War gut, wir wollen es jetzt nicht vertiefen, wir werden natürlich später noch ein bisschen drüber sprechen. Wir werden über die Serie allerdings nicht ganz so deutlich sprechen, wie wir es vielleicht getan hätten wir unsere Patreon-Seite nicht. Denn unter patreon.com/korbjäger-podcast und Korbjäger mit, so sieht das aus, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content. Zum Beispiel jetzt während der Playoffs setzen wir uns im Normalfall montags zusammen. Also es kann natürlich auch Ausnahmen geben, weil Ausnahmen gehören hier zum Konzept. Aber grundsätzlich ist mal so der Plan. Und am Montag haben wir eben über diese Serie gesprochen, Celtics gegen Bucks, dazu natürlich über Warriors Grizzlies. Über diese Serie müssen wir natürlich aus gegebenem Anlass auch nochmal sprechen heute, auf mehreren Ebenen. Und dazu widmen wir uns den anderen beiden Serien, schauen mal, ob wir auch noch ein paar Teams in Urlaub verabschieden können. Zeitlich müssen wir natürlich gucken, weil auch wieder heute Zeitlimit und deshalb gehen wir direkt rein und wir beginnen mit einer Serie, die heute Nacht gar nicht gespielt hat, sondern die Nacht davor schon, weil es gibt einen Shoutout, der Sixth Man of the Year ist raus und nachdem kein Sixth Man geiler war als Tyler, mein spezieller Freund, Tyler Hero, Sixth Man of the Year. Aber wir sind uns einig, geht in Ordnung, oder?
Absolut. Gratulation, war verdient. Ja. Passt auch ganz gut, weil er in Spiel 1 dann auch wieder eigentlich ganz gut demonstriert hat, warum er den Award gewonnen hat. Also ich meine, es gibt ja einige Bankspieler, die finde ich jetzt in den Playoffs noch mal einen Gang hochgeschaltet haben. Also wenn Curry zum Beispiel während der Regular Season die ganze Zeit so auffällig gewesen wäre, vielleicht hätte er dann ein paar mehr Stimmen noch bekommen. Aber ich meine, ich glaube, er hat, glaube ich, eine Third-Place-Stimme bekommen. Insgesamt haben drei Grizzlies einfach eine Stimme bekommen, was auch ein bisschen für die Tiefe dieses Teams spricht. Ja. Aber ja, ich glaube, einfach so von Anfang bis Ende über die gesamte Saison war es ja relativ klar, dass Hero das gewinnen würde. Und ja, absolut verdient, meiner Meinung nach.
Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Wie gesagt, ich versuche auch da die Objektivität dann reinzubringen und er hat halt Dinge getan, die du von dem Sixth Man sehr, sehr gerne hast und hat es mit am besten getan. Also von daher passt das. Du hast ja schon gesagt, er hat es in Spiel 1 hat das auch wieder unter Beweis gestellt, was ihn halt so wertvoll macht für Miami einfach, dass er eine Defense attackieren kann, dass er sich Würfe erarbeiten kann und auch schwere Würfe treffen kann. Dieses Spiel 1, es war relativ deutlich, es war zwischenzeitlich gar nicht dann so deutlich, beziehungsweise die Sixers haben schon hinbekommen, dann irgendwie, mal den einen oder anderen längeren Run zu starten und Miami wieder so ein bisschen ins Zittern zu bringen. Ohne Embiid war es aber dann, hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, als dann der entscheidende Run Miamis kam, es ist halt wie so ein, weniger talentiertes Team, das halt, oder der ganz, ganz krasse Außenseiter, der eine Zeit lang so ein bisschen über seinem Niveau theoretisch teilweise spielt oder beziehungsweise so ein bisschen sich an das andere Team anpasst und halt viele Dinge richtig macht, aber am Ende einerseits weniger Talent hat und andererseits, also Stand jetzt natürlich, wenn er wieder dabei ist, sprechen wir natürlich über eine andere Serie, aber andererseits halt auch mehr Löcher in seinem Spiel hat. Und dann irgendwann ging es halt dann dahin, als Miami da ein bisschen angezogen hat. Hast du es ähnlich empfunden, oder?
Ja, also mich hat das Spiel auf mehrere Arten und Weisen irgendwie deprimiert, muss ich sagen. Also, weil klar, Philly konnte es eine ganze Weile offen gestalten und so, aber letztendlich ist bei mir irgendwie hängen geblieben, Miami hat für seine Verhältnisse echt nicht gut gespielt. Hm. So, Jimmy Butler war nicht gut, die Würfe sind nicht gefallen, also sind sie bei den Sixers auch nicht, aber also es war insgesamt ja einfach kein gutes Spiel. Ja. Also die Heat haben 9 von 36 von der Dreierlinie getroffen, die Sixers 6 von 34, das ist schon echt mäßig. Und aber wie gesagt, Miami war nicht gut und trotzdem hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass Philly das wirklich, also ich dachte immer, sie müssten dieses Spiel klauen, aber sie können es eigentlich nicht klauen, weil bei Miami denke ich schon, die können eher noch einen Gang hochschalten und für mich ist es einfach, also mal gucken, in welcher Verfassung Embiid dann zurückkehrt, aber auch hier, man sagt immer, ja, das verändert dann alles, tut es natürlich auch, aber es ist gleichzeitig auch so, dass Miami halt mit Bam auch noch jemanden hat, der das irgendwie ganz gut verteidigen kann, der sich da zumindest nicht so, wie das bei vielen anderen Bigs der Liga ist, halt erstmal in die Hose macht, sondern der halt irgendwie dagegenhalten wird, der natürlich auch nicht Embiid stoppen kann, aber Embiid ist ja jetzt dann, also wenn er zurückkommt überhaupt für Spiel 3, das war ja, soweit ich weiß, noch nicht hundertprozentig sicher, sie sind optimistisch, aber der hat eine Augenhöhlenfraktur, der hat, was war das, eine Daumenverletzung, glaube ich, auch noch.
Ist im Daumen, oder?
Ja, genau, ja. Was eigentlich operiert werden muss, ja. Aber das halt erst nach der Postseason, also der ist dann auch nicht bei 100% und irgendwie ist es dann einfach, ja, für mich schon ein Qualitätsunterschied, bei der Tiefe sowieso. Also ich meine, wir hatten ja auch schon gelegentlich mal über diese Daryl Morey-Philosophie gesprochen, von wegen, ja gut, Backups sind jetzt eh mir nicht so wichtig, weil wenn meine besten Spieler weg sind, dann habe ich ja eh verkackt. Und so sehen die Sixers für mich aus. Weil sie haben halt einfach, sie haben ja keine gute Lösung. Also es gab ja jetzt unfassbar viel Häme auch wieder gegen Doc Rivers, weil er halt DeAndre Jordan, ich glaube, also hat starten lassen oder wie, ich glaube, er stand 17 Minuten auf dem Court, in denen die Sixers natürlich auch zermalmt wurden. Und Doc Rivers natürlich auch mit der typischen Selbstkritik und Selbstironie dann gesagt hat, wenn er ein Problem damit hat, ich lasse ihn wieder starten. Ja. Der wird ja immer gereizter. Das ist ja unfassbar mittlerweile. Ich glaube, die Philadelphia-Medien haben ihn ein bisschen kaputt gemacht. Der war ja früher mal total freundlich mit den Medien. Mittlerweile ist er einfach immer grumpy gefühlt.
Aber passt auch besser zu seiner Stimme, finde ich. Zu dieser rauen Stimme, so ein bisschen Grumpiness passt da eigentlich ganz gut rein.
Auf jeden Fall. Aber ich dachte mir halt, okay, klar sind die Minuten nicht gut mit DeAndre, aber so richtig geile Optionen haben sie ja auch einfach nicht. Also wie viele Spieler haben denn die Sixers momentan, wo du denkst, die können in der Serie gegen Miami so richtig gut spielen? So, du hast noch Paul Reed, der ein paar Sachen ganz gut gemacht hat. Okay, den kann man von mir aus ein bisschen mehr spielen lassen. Und dann, sie haben ja keinen weiteren Big Man mehr. Sie hatten in Spiel 1 haben sie dann öfter mal mit Niang auf der 5 gespielt. Kann man von mir aus auch machen. Also sie hatten in den Minuten auch, glaube ich, dann sogar irgendwie einen positiven Plus-Minus-Wert und so. Es ist jetzt eh nicht so wichtig bei einem Spiel und nicht so aussagekräftig. Aber okay, man kann natürlich sagen, okay, dann machen wir halt voll Small Ball. Aber also die Heat sind ja auch ein Team, das offensiv ganz gerne das nutzt, wenn sie körperliche Vorteile haben, dass halt die Offensiv-Rebounds in Person von Tucker sowieso schon gerne attackiert, dass ein Bam hat, der vor 2 Jahren in der Bubble in den Playoffs offensiv auch deshalb so wichtig war, weil er in den meisten Serien einfach irgendwie körperliche Vorteile hat und kräftiger war als seine Gegenspieler. Also ich nehme an, dass man das wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen wird von den Sixers im weiteren Verlauf der Serie, also mehr Small Ball. Aber sie haben jetzt auch nicht die richtig geilen Optionen, um dann Small Ball zu spielen, finde ich. Also es ist halt nicht so, dass man da dann James Harden plus 4 defensiv starke Brummer hat, die vorne ihre Dreier treffen oder so wie das die Rockets mal eine Zeit lang hatten, wo man irgendwie sagen, also wo Steve Kerr, glaube ich, damals gesagt hat, ja, die sind alle gebaut wie Linebacker, als es halt Tucker waren, Eric Gordon und so, und man dachte, okay, die haben da ja wenigstens eine Identität. Das haben halt die Sixers, finde ich, nicht. Wenn sie Embiid nicht haben, dann ist das halt ein Team, wo ganz, ganz, ganz viel fehlt. Und da, jetzt habe ich viel gesagt, aber das Letzte, was mich halt deprimiert hat, James Harden ist halt mittlerweile half man, half a series, wenn es hochkommt. Das ist halt schwierig. Also ja. das ist, der hat alle 4-5 Spiele ist der richtig gut. Also half a series ist sogar noch optimistisch ausgedrückt. Mhm. Aber oft halt auch nicht. Ja. Und in der Serie werden die halt nichts reißen können, wenn er nicht auf einem höheren Niveau spielt, als er das in Spiel 1 getan hat.
Ja, James Harden ist irgendwie, ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt und wurde eigentlich auch, haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, jetzt im Laufe der Playoffs und auch im Laufe der letzten Spiele der Saison. Es ist halt einfach irgendwie so ein Mysterium. Ich finde es halt, ich habe mir jetzt auch wieder gedacht, dass halt auch dieser, dass sein Dreier halt auch nicht mehr so fällt. Dieser Stepback-Dreier ist halt, macht es nicht leichter. Klar, dadurch, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass halt der Drive, weil das Gegenspiel den Drive ein bisschen weniger ernst nehmen müssen, beziehungsweise etwas, in Anführungszeichen, einfacher verteidigen können, können sie natürlich auch ein bisschen mehr Druck beim Stepback-Dreier theoretisch machen und können da ein bisschen mehr drauf setzen, beziehungsweise sind sich vielleicht auch klarer, dass eher der Stepback-Dreier kommt und dann hast du es, dann wird es für ihn vielleicht noch ein bisschen schwerer, den richtig loszuwerden. Aber irgendwie es ist es halt...
Interessant, weil ich finde, sie haben ihn fast schon noch zu sehr respektiert. Also sie haben ihn fast noch zu häufig irgendwie ein Double-Team geschickt, so, weil er will lieber passen, glaube ich, momentan, als sonst irgendwas zu machen. Weil das auch momentan halt ganz klar sein bester Skill ist.
Aber es ist wahrscheinlich, aber, ja.
Also ich hätte tatsächlich sogar gedacht, warum nicht noch mehr Single-Coverage? Also weil Tucker das ja auch saugut gemacht hat gegen ihn. Und wenn dann
Kennt
Switch halt kommt und da dann Butler oder Bam ist, das ist auch alles keine schlechte Option. Also ich finde, Miami hat eigentlich meistens das Personal, außer du hast da jetzt einen Hero, da musst du natürlich Hilfe schicken. Aber sonst haben sie ja meistens das Personal, dass man sagen kann, okay, da du sowieso eigentlich auf den Dreier gehst, da du nicht versuchen wirst, an einem von uns vorbeizurennen, müssen wir eigentlich nicht zwingend einen zweiten Verteidiger schicken, um dich halt zum Pass einzuladen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass du sagst, okay, potenziell, also ja, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Harden zumindest Stand jetzt so diesen Punch nicht wirklich hat, um zum Korb zu kommen und ein bisschen weniger Dimensionen in seinem Spiel hat. Trotzdem, potenziell ist er halt Phillys gefährlichster Offensivspieler. Dann könnte ich mir, also vielleicht hast du dann am Anfang den Ansatz, dass du ihn nicht gerade in einer Situation, in der du dich mehr auf ihn konzentrieren kannst, dass du nicht Gefahr laufen willst, in Anführungszeichen, dass er heiß läuft. Und deswegen halt sagst, okay, keine Ahnung, wir sind etwas übervorsichtig. Zumal ja dann, zumindest nach Maxi, der ja auch ein bisschen abgekühlt ist, dann nach den heißen ersten Spielen gegen Toronto und halt Tobias Harris. Übrigens, Shoutout Tobias Harris, weil spielt richtig gute Playoffs. Spielt eigentlich das.
Bester Sixer, ja. War auch gegen die Raptors meistens echt ziemlich gut.
Ja, verlässlich, zielstrebig, effektiv. Also, ne? Richtig gut. Aber bei Harden, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen am Anfang der Serie ist. Und wenn du dann merkst, ja gut, okay, die anderen schlagen uns, dann kannst du ja im Endeffekt immer noch umstellen. Aber du, vielleicht ist so dieses Ding, wir wollen verhindern, dass Harden irgendwie einen Rhythmus findet. Das wäre jetzt so, vielleicht haben sie es deshalb gemacht, oder? Aber du hast natürlich recht.
Also ich meine, ich kann das auch verstehen. Also er hat ja über 10 Jahre auch viel dafür getan, dass man ihn respektieren sollte, so als Scorer. Ne? Also er ist ja einer der 3 besten Scorer der letzten 10 Jahre, muss man, glaube ich, schon wahrscheinlich so sagen. Ja. Aber ich habe halt echt das Gefühl, dass die Zeit einfach vorbei ist. Also er hat, glaube ich, er wird auch in dieser Serie noch ein gutes Spiel haben, denke ich mal. Also eins, wo er vielleicht dann über 30 kommt, auch wenn er das seit einer Weile nicht mehr geschafft hat. In diesen Playoffs noch gar nicht. Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, wo er noch 36 in der Saison einfach aufgelegt hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch nochmal eine bessere Scoring-Leistung auch, dabei sein wird. Aber ich habe momentan nicht so viel Angst vor Harden, dem Scorer, sondern mehr vor Harden, dem Passer. Und okay, ehrlicherweise habe ich vor den Sixers momentan grundsätzlich nicht so viel Angst. Aber ich glaube, wenn ich mich dafür eins entscheiden muss, dann ist es momentan eher, okay, dann geh doch zum Korb. Versuch doch mal, was du da machen kannst. Also Freiwürfe ziehen, klar, aber wenn du halt das Foul nicht bekommst, er trifft ja keine Korbleger mehr. Mm. Also, so, das ist irgendwie schon echt krass. Also und ja, also das ist halt irgendwie auch so, wie die Sixers jetzt so als Team konstruiert sind, das ist halt auch so ein Kontrast zu Teams wie Miami, wo ja auch mit Kyle Lowry jemand recht Wichtiges fehlte, aber auch wenn du jetzt Boston oder Milwaukee beispielsweise siehst, wenn die gewinnen natürlich auch jeweils keine Meisterschaft, wenn bei Milwaukee Giannis raus ist oder wenn bei Boston Tatum raus ist, so dann haben die natürlich auch Probleme, aber die haben halt trotzdem noch eine Identität. Also die haben defensive Strukturen, die halt einfach etabliert sind. Sie haben offensiv dann natürlich nicht diese Firepower, aber sie haben trotzdem ja irgendwie noch einen Plan, was sie machen können. Bei den Sixers habe ich das Gefühl, Embiid ist weg, damit ist die offensive und die defensive Identität weg. Und dann ist es halt einfach schwierig. Also ich meine, das kannst du auch nicht, ersetzen, indem du dann einen, also selbst wenn sie einen sehr guten Backup hätten, ist so, wie das Team gebaut ist, dann natürlich trotzdem nicht so viel zu bestellen, aber es ist halt schon eklatant und ich finde halt, sie haben irgendwie wahrscheinlich momentan 4 oder 5 Leute, denen man so richtig vertrauen kann in der Playoff-Serie. Das Team ist halt einfach dünn und das ist halt ein krasser Kontrast zu Miami, die, wie gesagt, nicht gut, echt nicht besonders gut gespielt haben offensiv und das Ding halt trotzdem am Ende ziemlich deutlich gewonnen haben.
Ich denke halt, ich meine, das Ding, war, glaube ich, für Philly einfach schwer, eine Identität zu finden, abseits von, wir haben jetzt endlich einen guten Playmaker und eine der dominantesten Offensiv- und Defensivspieler der Liga und versuchen, die beiden halt irgendwie ein bisschen an die Arbeit gehen zu lassen. Nach dem Trade war halt einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und jetzt, ja, ich meine, es wirkt halt so, als sei Harden momentan nicht imstande, eine Offense komplett allein zu tragen oder zumindest eine Offense so anzuführen, dass er sowohl als Scorer als auch als Passer sehr, sehr gefährlich ist. Also es kann sich, finde ich, kann sich immer noch ändern. Es sieht so aus, als würde es immer unwahrscheinlicher, dass es sich nochmal so ändert, dass er so dominiert. Zumindest jetzt in diesen Playoffs. Dann mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber grundsätzlich, ja, ist es für Philly deshalb schwer. Ich fand diesen Smallball-Ansatz, den du erwähnt hast, schon ganz interessant, weil sie da halt auch relativ aktiv verteidigt haben. Und ich habe mir eben auch gedacht, so, okay, ohne Embiid spielt ja Miami irgendwie komplett in die Karten, weil Miami ist jetzt nicht das beste Dreier-Team, hat also gerade so die wichtigsten Offensivspieler schließen gern in und um die Zone ab. Da ist dann nicht so wahnsinnig viel. Und hat man schon auch gesehen, aber ich fand so dieses Smallball hat sie dann so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und auch diese Runs so ein bisschen begünstigt. Gleichzeitig dann eben hast du ja auch gesagt, dieses Offensiv-Rebounding-Problem, also wie oft Tucker da irgendwie noch aufgetaucht ist, so aus einem Bündel Menschen mit dem Ball, war schon, ja, krass. Und wie du sagst, ich meine, ja, Miami hat jetzt nicht wahnsinnig gut gespielt und hat es halt am Ende trotzdem gewonnen. Ja, ohne Embiid ist es keine wahnsinnig interessante Serie für mich jetzt. Und die Frage ist eben, wie du auch gesagt hast, welcher Embiid halt zurückkommt. Also irgendwie so komplett malträtiert ist halt auch nicht so geil. Also gerade, ich weiß ich nicht, ein Bänderriss am Daumen der Wurfhand, ja.
Ich hatte es noch nie, aber ich stelle es mir jetzt auch nicht angenehm vor.
Genau, also ich kann da auch nicht aus Erfahrung sprechen.
Ich meine, es sah ja damit irgendwie gegen Toronto schon in dem einen Spiel zumindest gut aus, was er gemacht hat. Also es hätte ihn jetzt nicht groß beeinträchtigt. Im Spiel davor wirkte es schon so, aber das kann natürlich auch einfach mal random passieren, dass du ein schlechtes Spiel hast. Ne?
Ja, also, das fällt auch so ein bisschen von Spiel zu Spiel Sache, was die Schmerztoleranz macht und so. Aber es ist halt trotzdem anders. Ich glaube, das Ding ist halt, ja, also du kannst da schon irgendwie durchspielen und du kannst da schon irgendwie schauen, dass es halt, also ja, du kannst den Schmerz irgendwie aushalten, aber gleichzeitig verändert es halt einfach irgendwie was, weil es halt ein anderes Gefühl ist, wie du den Ball in der Hand hast, ein anderes Gefühl ist, wie du den Wurf los wirst, denke ich mir. Aber ja.
Ich habe noch 2 abschließende Fragen zur Serie für den Moment.
Shoot.
Die erste ist, gesetzt den Fall, Philly verabschiedet sich jetzt in 5 und Harden sieht so aus, wie er halt aussieht, hat vielleicht noch ein richtig gutes Spiel und sieht sonst mehr so aus wie in Spiel 1, vielleicht ein bisschen besser. Was machen die Sixers dann mit dem Vertrag? Weil der läuft ja aus.
Ja.
Oder beziehungsweise es gibt, wie war das, er hat noch eine Option, oder die hat er schon verstreichen lassen, ne? Weil er angeblich sich zu spät um den Papierkram
gekümmert hat. Ja, irgendwie so. Er hat ja gesagt, er will sie ziehen und irgendwie, er wollte sie ziehen, hat dann nicht funktioniert.
Genau, und hat es dann verpeilt.
Ja, genau. Was macht Philly mit dem Vertrag? Ich meine, welche Möglichkeiten hat Philly denn? Frage ich mich. Also sagen wir mal grundsätzlich, auch da, sie können ja Harden gehen lassen, aber dann haben sie ja, dann hatte dieser Ben Simmons Trade relativ wenig Sinn. Und im Endeffekt sind sie so ein bisschen, gut, Daryl Morey hat uns schon oft überrascht, aber sie haben so ein bisschen, stehen sie schon unter Druck, diesen Vertrag zu verlängern. Eventuell kann man irgendwie was verhandeln, eventuell alte Bande aus Houston, oder dass man sich zusammensetzt und schaut, dass man vielleicht wirklich für beide Parteien die bestmögliche Lösung findet. Jetzt dieser Riesenvertrag, der ja irgendwie im Raum stand für Harden.
5 Jahre, 250 Millionen oder so,
genau, glaube ich.
Genau. Also das durchschnittliche Gehalt sind, glaube ich, auf jeden Fall 50 oder sogar knapp drüber pro Jahr.
Da stellt sich natürlich schon die Frage, ob du es ihm geben willst. Gleichzeitig ist halt immer die Frage, was ist wirklich die Alternative? Also
verhandeln.
Auf jeden Fall vorhanden, auf jeden Fall. nicht den Blankoscheck hinlegen. Aber
also ich würde jetzt auch nicht sagen, die lassen ihn einfach gehen oder so, aber du kannst ihm doch eigentlich nicht so einen Vertrag hinlegen mit der Laufzeit und dem Volumen.
Ne, also würde ich jetzt auch nicht zwingend in die Verhandlung gehen. Die Frage, das ist halt nur immer das Ding, also du musst halt auch aufpassen, denke ich, dass du, oder es ist wichtig aufzupassen, dass du nicht einen Schritt zu weit gehst dann oder eben zu tief ansetzt, weil haben wir ja auch schon oft, dann ist irgendwie, dann finden es die Spieler nicht so richtig gut und dann ist die Stimmung für die Verhandlung nicht so gut. Das heißt im Endeffekt, ja.
Meinst du, Harden forciert dann, sobald er den Vertrag unterschrieben
hat? Den nächsten Trade?
Es ist möglich. Und man kann weiterhin nicht auseinanderhalten, ob er jetzt gerade irgendwie streikt oder ja. ob er wirklich nicht mehr so ja. gut ist.
Wer weiß. Vielleicht ist es eine neue Rolle jetzt in der NBA. Ich fand es ganz interessant, weil, ich meine, ganz kurz, weil wir haben ja diese Diskussion auch immer rund um Levine gerade und haben sie auch bei CHGO-Podcast, haben sie letztens auch diskutiert. Und da war auch die Frage, ja, was ist denn, also was ist die Alternative zu Levine? Würden wir eher James Harden zum Beispiel wollen, weißt du? So. Und dann war auch, also es waren vier. Und ich habe mir auch gedacht, ich weiß nicht. Also klar, James Harden potenziell natürlich der bessere Spieler, aber kommt James Harden da jemals wieder hin? Und hast du nicht mit Levine, also andere Möglichkeiten, beziehungsweise der Vertrag ist natürlich auch nicht ganz so dick, aber
ja, und er ist 6 Jahre jünger?
Ja, genau,
26,
eben.
27, oder?
27.
Ja, okay, 5 Jahre.
5 Jahre jünger, genau. Eben, ist deutlich jünger, ist eher noch in der Entwicklung, wenn man es irgendwie so sagen kann. Aber jetzt mal grundsätzlich, und das ist, find ich schon ganz, ganz interessanten Gedankengang. Weil, also sowohl aus Purs-Sicht, als auch wenn du jetzt eben, wie du sagst, wenn du dir überlegst, was du Harden denn für einen Vertrag anbieten kannst, beziehungsweise an welchem Punkt du dann irgendwie sagst, okay, keine Ahnung, wie kommen wir denn zusammen oder kommen wir zusammen? Aber schwierig. Ich verhandeln, wie gesagt, würde ich auch und also, wie gesagt, einfach nur diesen Max-Contract hinlegen. Es ist, ich glaube halt Spieler, ich weiß halt nicht, inwieweit ein Spieler wie Harden, der so lange in der Liga ist und so einen Status in der Liga auch hat, dann bereit ist, davon runterzugehen, zu sagen, ich nehme nicht das Größtmögliche.
Ja, dann, also, ich sehe das schon auch so und gleichzeitig würde ich dann aber aus Teamsicht sagen, okay, dann hol dir das woanders. Geht aber nicht, weil so viel können sowieso nur wir die bieten und mal gucken, wie, also es gibt jetzt sowieso auch nicht so wahnsinnig viele Teams, die überhaupt Geld haben im Sommer. Ja. Es gibt nicht so viel verfügbares Free Agency Geld. Also guck mal, wer jetzt gerade nach den letzten 1,5 Jahren eigentlich, also ich meine, eine halbe Saison bei den Nets war ja sehr gut, aber dann guck mal, was in den 1,5 Jahren danach passiert ist und wie viele Teams davon dann inspiriert sind, dass sie sagen, okay, Harden, den müssen wir jetzt einen Max vorlegen, weil der trägt uns durch die nächsten Jahre. Also momentan, um auf das Lawinen-Thema zurückzukommen, momentan ist Harden für mich schon besser, also auch einfach wegen diesem Playmaking-Aspekt ja. und so. Aber wenn ich dann daran denke, so dieser Vertrag, das wären ja 5 Jahre.
Ja, absolut,
so,
genau.
Er hat ja jetzt schon wirklich rapide abgebaut und vielleicht wird es nochmal ein bisschen besser, aber vielleicht halt auch nicht. Und dann wenn ich den Spieler habe, der sowieso schon auf dem absteigenden Ast ist und den dann nochmal quasi den fettesten Vertrag der NBA-Geschichte gebe, dann ja, gehe ich ein gewisses Risiko ein, ja. sagen wir mal so. Also momentan würd ich das auf keinen Fall machen. Vielleicht 3 Jahre und dann von mir aus Max oder so und dann, das kann
zum
man
schon Beispiel, eher versuchen.
Ja. Aber volle Laufzeit und volles Gehalt, das kann ich mir momentan eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass sie es machen.
Zumal ja, ich meine, Offense ist ja das eine. Defense war ja schon immer ein Thema und das wird ja tendenziell auch nicht besser. Ich meine, jetzt gab es ja schon Szenen, in denen PJ Tucker, nicht zwingend bekannt für seinen explosiven ersten Schritt, irgendwie James Harden attackiert hat. Also jetzt nicht regelmäßig, aber trotzdem, also und James Harden hat sich noch nie sehr, sehr selten bis jetzt in seiner Karriere leichtfüßig bewegt in der Defense, aber ich finde es mittlerweile, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde es echt schwer, halt da zuzuschauen, manchmal, wie er sich so defensiv bewegt. Also, ja. Und das ist ja auch
ein Punkt. Und das wird tatsächlich auch nicht besser, also, wie du schon gesagt hast. Und auch deswegen sehe ich auch dieses Thema mit dem Smallball so, also ich denke schon, dass momentan ist es wahrscheinlich die beste Option, aber es ist keine gute Option, weil wenn du halt so Smallball spielen willst, dann brauchst du ja schon auch vollen Buy-in defensiv. Mhm. Da müssen sich halt alle Leute, also es muss halt vermehrt den Kampf um Rebounds geben, damit du da nicht zu viel opferst. Es müssen Leute ausboxen, es muss eine gewisse Bewegung vorherrschen. Und also Harden ist nicht der Einzige bei den Sixers, der dafür nicht geeignet ist. Also Niang ist für mich jetzt auch nicht unbedingt der perfekte Smallball-Fünfer, sagen wir mal so. Aber Harden ist dabei halt dann auch echt ein Schwachpunkt. Und jemand, bei dem man nicht das Gefühl hat, okay, da ist halt dieser Buy-in vollkommen da.
Ja.
Das finde ich schon sehr, sehr alarmierend. Aber egal, genug Harden für den Moment. Weil ich hatte ja noch eine zweite Frage. Spazieren die Heat in die Conference Finals ohne einmal offensiv wirkt, also ohne dass einmal ihre Offense so richtig getestet wurde? Weil unsere Frage zu den Heat war die ganze Saison über, sind die im Halbfeld in der Lage, Punkte zu generieren?
Ja.
Bisher, also ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob sie das können. So, ich kann, nachdem sie jetzt gegen Atlanta und gegen diese Version von Philly bisher gespielt haben, und die Serie ist noch nicht vorbei, ich stelle es nur als theoretische Frage, aber wenn die jetzt, also sie würden ja dann als nächstes auf entweder Milwaukee oder Boston treffen, nachdem du jetzt Milwaukee und Boston in der Defense gesehen hast, sind die Heat in der Lage, gegen die zu scoren? Ich weiß das überhaupt nicht.
Wir wissen es, ja.
Ich wünschte, ich hätte nach anderthalb Runden irgendwann sowas Ähnliches wie eine Antwort darauf, aber habe ich halt einfach noch nicht.
Ich auch nicht, tatsächlich. Aber es ist interessant, weil gut, es kommt ein bisschen, glaube ich, schon drauf an, wie gesagt, alles steht und fällt mit Embiid und der Art und Weise, wie er dann zurückkommt, wenn er denn zurückkommt, Stand jetzt, ja, gegen diese Sixers wird es, denke ich, schwer, eine Antwort zu finden. Und dann ist halt die Frage, ich meine, nehmen wir mal an, sie spazieren durch, wenn jetzt Embiid nicht zurückkommt oder erst spät oder nicht so aussieht, wie er aussehen kann. Spazieren sie durch, haben dann Zeit, aber dann kann natürlich so eine Serie oder so die ersten Spiele gegen Boston oder Milwaukee dann auch echt ein Schock sein, was dann auf einmal so dir gegenübersteht. Und dann, also sicherlich bereitest du dich mit Video drauf vor, bereitest du dich psychisch oder mental drauf vor. Aber wenn du es dann halt wirklich mal siehst und dann so, okay, fuck, was machen wir denn jetzt? Kann es natürlich schon sein.
So wie Boston gegen Milwaukee in Spiel 1.
Ja, genau.
Geschockt waren, dass da jetzt auf einmal Leute dagegen halten.
Ja, und auch ein bisschen größer sind als sie teilweise. Und von daher, ja, es könnte schon sein, dass wir erst wissen, oder wird Miami am Ende so ein Team, wo wir sagen, wo die auf einmal in Fallen stehen und wir uns denken so, haben sie, ja, immer noch, wir haben immer noch keine Antwort, obwohl wir die Antwort eigentlich schon haben. Weißt du, wie ich meine? Ja,
möglich.
Wer weiß.
Mal gucken. Ja. Vielleicht wird auch Victor Oladipo einfach wieder zum absoluten Superstar und rettet alles. Oder Duncan Robinson wird dann irgendwann wieder entmottet, der mittlerweile nicht mal mehr eingesetzt wird. Ja. Und auf einmal ist er dann da und trifft 14 Dreier pro Spiel.
Auch das ist möglich.
Ja.
Nichts ist unmöglich am Südstrand.
Eben. Aber dann... außer gute Harden-Spiele. Naja, egal. Ja. Lass uns mit die Serie abhaken. Wollen wir im Osten weitermachen?
Ja, lass im Osten weitermachen. Wo willst du direkt mit letzter Nacht weitermachen oder eher?
Was sonst?
Ja, keine Ahnung. Ich war gerade ganz kurz abgelenkt. Oder halt mit, mit den Knicks.
Wir können auch über die Knicks sprechen.
Wir können über die Knicks sprechen. Ob Donovan Mitchell vielleicht. Aber da vielleicht. Ja, letzte Nacht, Celtics Bucks. Smart hat gefehlt, du hast es schon angesprochen, dass solche Teams auch mal damit klarkommen, wenn mal ein Spiel einer fehlt. Derek White ist eingesprungen. Grundsätzlich würdest du sagen, die Celtics haben offensiv zumindest am Anfang den ein oder anderen Schluss aus Spiel 1 gezogen?
In der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Da war mehr Bewegung drin, also sowohl von Spielern als auch vom Ball. Man hatte irgendwie viele Possessions gesehen, wo es mehrfach Dribble Penetration gab und dann nochmal Kickout und dann nochmal wieder rein und so. Also wo wirklich gezielt versucht wurde, die Bucks Defense so ein bisschen mehr ins Schwitzen zu bringen, als sie das in Spiel 1 getan haben, wo es irgendwie deutlich mehr Settling gab. Und so wie das Spiel dann aber geendet ist oder beziehungsweise wie es einfach gekippt ist in der zweiten Hälfte, als sie ja ihren Vorsprung eigentlich nie verloren haben, aber es sich auch nie so anfühlte, als wären sie zu 100% sicher, aus meiner Perspektive jedenfalls. Also selbst in der ersten Halbzeit, wo sie, ich glaube, sie waren ja 25 Punkte vorne und es fühlte sich zeitweise irgendwie, finde ich, nicht so an, weil man wusste, okay, Giannis wird aber noch wieder besser spielen und irgendwie weiß ich nicht so recht. Die zweite Halbzeit fand ich so dann schon wieder ein bisschen alarmierend aus Celtics Sicht. Und insgesamt, wenn man so auf das Profil guckt, so wo sie ihre Punkte herbekommen haben, wie das so insgesamt gelaufen ist und so, dann ist es halt einfach immer noch eine sehr dolle Abhängigkeit vom Dreier. Mhm. War natürlich, also sie haben ja in Spiel 1 auch 18 Dreier getroffen, diesmal haben sie 20 getroffen so, und ein bisschen weniger Versuche, also deutlich bessere Quote, aber sie haben, also ich hatte immer noch das Gefühl, dass sie so unterm Korb ziemlich eingeschüchtert waren von der Länge der Bucks und dass sie teilweise auch auf Korbleger verzichtet haben, die vielleicht möglich gewesen wäre und stattdessen den Ball nochmal wieder rausgepasst haben und so. Und es hat ja alles funktioniert. aber ich dachte mir so, wie das halt in der zweiten Hälfte gelaufen ist, dass die Bucks wiederum schon optimistisch sein konnten, dass das Shotmaking der Celtics ihnen sehr wehgetan hat und dass sie aber auch irgendwie trotzdem so ihr Grundprinzip, also wir machen den Korb zu, immer noch recht gut im Griff hatten. Also es gab immer noch sehr wenig Points in the Paint für Boston. Und ich glaube, das wird so ein bisschen Knackpunkt weiterhin sein in der Serie, dass sie da halt versuchen müssen, ein bisschen mehr am Korb zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen mehr in der Midrange. Das war, wie gesagt, schon, da ist es schon ein bisschen nach vorne gegangen, auf jeden Fall in diesem Spiel. Aber ja, es ist halt auch echt schwer, ne? Also diese Bucks-Defense, die ist halt auch schon auch imposant, muss man sagen.
Das ist, glaube ich, mit entscheidend, einfach weil du gesagt hast, also sie haben es wenig hinbekommen. Ich frage mich halt, inwieweit man das gegen Milwaukee überhaupt konstant hinbekommen kann. Also sicherlich, vielleicht im Verlauf der Serie findet man die ein oder andere Option, die ein oder andere Möglichkeit oder der ein oder andere Spieler fühlt sich ein bisschen wohler mit der Situation. Das kann ja schon sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht es Milwaukee einem einfach wahnsinnig schwer, also mit der Kombination. Und dann, ja, würde ich auch sagen, Milwaukee, ich meine, das, was Milwaukee macht defensiv, funktioniert halt einfach auch aufgrund der Spieler, die sie halt haben. Also die Mischung aus Lopez plus Giannis plus dann noch vorne Point of Attack mit Holiday, Wes Matthews, also da sind einfach genug Spieler da, die einfach individuell defensiven Druck ausüben können und halt dann noch eben richtig gut im Raum verteidigen. Auch im Halbraum finde ich auch so einen geilen Ausdruck. Gibt es natürlich im Basketball nicht, aber finde ich einfach einen geilen Ausdruck, weil ich frage mich immer, was ist ein Halbraum? Also
das ist, glaube ich, ein abkippender Sechser.
Meinst du? Ja. Gab es noch so einen halben Außenverteidiger oder was war das? Egal.
Genau, noch einen falschen Neuner.
Und einen falschen Neuner natürlich, nicht zu vergessen.
Das ist alles. Giannis war in dem Spiel ein falscher Neuner.
Auf jeden Fall. Nee, aber von daher bin ich gespannt, also ob Boston die Option wirklich verlässlich haben wird oder ob es eine Möglichkeit gibt, die verlässlich zu haben. Und dann aber fand ich schon, also ich frage mich halt, was dann so ein bisschen, also du hast ja angesprochen, sie waren 25 Punkte vorne teilweise, sie waren zur Halbzeit auch schon noch ein Stück vorne. Und inwieweit dann halt auch dieses Ding ist, okay, wir haben in Halbzeit 1 so ein bisschen nahe unseres Optimums vielleicht gespielt offensiv, also was auch die Grundausrichtung der Offense anging und dann halt so, okay, wir sind jetzt so weit vorne und dass man dann halt so 1-2% weniger halt irgendwie investiert und dann halt so, ich meine, Stan Van Gundy hat ja im Kommentar auch oft gesagt, okay, jetzt sind sie wieder einfach ganz simpel Drive-and-Kick-Dreier, also, und
ja. Bringen die Defense. Ja, dass halt wieder so die erste Option genommen wurde, genau. Die da war. Ne? Und man halt nicht immer so methodisch gesucht hat, wo ist dann wirklich eine richtig gute Option. Ja,
genau. Und ob das, also inwieweit es halt dann einfach nicht mehr ging oder inwieweit halt man sich vielleicht dann schon oder sie sich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt haben, in Anführungszeichen. Was du natürlich nicht machen solltest, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen menschlich, dass du dann halt, wenn es so gut lief, dann, ja. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen was gefunden haben. Vielleicht ist es halt natürlich auch nicht so einfach, so eine Offense über ein ganzes Spiel lang aufrechtzuerhalten, zumal dann halt auch Jaylen Brown natürlich am Anfang extrem heiß gelaufen ist, wie wir ja schon gesagt haben. Und ich glaube, es trifft irgendwie, also das Spiel fasst irgendwie ganz gut zusammen, dass es halt selbst, wenn ein Team irgendwas extrem gut hinbekommt, ist das andere trotzdem in der Lage, immer irgendwie zurückzukommen. Einfach weil sie, ja. weil beide viele Optionen haben, weil beide halt auch einfach diese Defense haben, die es wahnsinnig schwer macht. Ich finde halt auch Boston hast du halt wieder gesehen. Ich fand es interessant, sie haben halt, weil Holiday ja in Spiel 1 ziemlich viel attackiert hat, hatte ich am Anfang auch mal so das Gefühl, dass sie da auch so ein bisschen wie so eine Wall-Light sozusagen aufgestellt haben, also zumindest halt sehr, sehr schnell die Zone dicht gemacht haben, wenn er zum Korb gezogen ist. Und auch, ich habe mir auch so überlegt, dann, wenn du, weil sie ja individuell, selbst Grant Williams, dann irgendwie Druck auf Giannis macht, also was es halt so vom Kopf her ist, du weißt, okay, hinter mir, wenn es jetzt nicht funktioniert, ist auf jeden Fall jemand, der aushilft. Also, dass du dann nochmal so 1-3% mehr Druck irgendwie ausüben kannst. Und haben die Bucks umgekehrt, denke ich, ähnlich. Damit kann irgendwie jeder zurückkommen und deswegen, das macht die Serie, finde ich, auch irgendwie so interessant und so schwer vorhersehbar. Ich meine, am Ende musst du sagen, wie viele Punkte haben die Bucks gemacht?
Auch nicht
86, genau. Also
nicht viel.
Boston's Defense hat funktioniert, auch gegen Giannis. Und was machst
du? Die Defense war sau gut, ja. Das muss man einfach mal sagen.
Also auch so dieses Ding halt, dass du Giannis 1 gegen 1 und dann ist halt dahinter noch Robert fucking Williams. Also der dann irgendwie 8 Meter in der Luft steht, wenn Giannis hochgeht. Also das ist halt für Giannis, glaube ich, auch gar nicht so einfach, sich daran zu gewöhnen, dass da halt einer ist, der lang ist und ähnlich athletisch und halt ihm dann irgendwie nochmal die Sicht zum Ring irgendwie versperrt. Was machst du denn aus Giannis Freiwurfbilanz so bis jetzt in den Playoffs und auch in der Serie?
Gar nicht viel. Also das gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber für mich, solange es nicht spielentscheidende Freiwürfe sind oder es irgendwie 2 von 25 ist oder so, hake ich das irgendwie ab. Ich fand eher, dass es interessanter war, dass die Celtics halt irgendwie, also gerade in der ersten Halbzeit finde ich halt das sehr gut hinbekommen haben, dass sie von den konstanten Double-Teams und Triple-Teams teilweise weggegangen ist, die ihnen, also ich habe schon verstanden, warum sie das in Spiel 1 gemacht haben, aber es hat ihn halt so zum Passen eingeladen und das haben die Bucks irgendwie sehr gut gelöst. Und ich fand halt ganz interessant, dass der Schluss daraus war, okay, nee, dann halt mehr Single-Coverage, dann schlag uns halt. Mhm. Und dass er es in der ersten Halbzeit halt nicht konnte. Also er hatte ja irgendwie im Spiel auch 6 Ballverluste. In der ersten Halbzeit hat er, glaube ich, nur 2 Field Goals gehabt und so. Shoutout an Grant Williams, der wirklich ein saumäßig gutes Spiel gemacht hat, also sowohl defensiv als auch offensiv, aber der einfach wirklich das immer wieder geschafft hat, vor ihm zu bleiben und sich halt auch nicht hat überpowern lassen. Fand ich total beeindruckt. Horford sowieso auch. Aber es war halt irgendwie der richtige Ansatz, weil ich so das Gefühl hatte, es hat halt dazu geführt, dass die Bucks viel von dem Fluss, den sie in Spiel 1 teilweise hatten, also ich meine, das war jetzt auch keine dominante Offensivperformance oder so, aber es war halt gefühlt war mehr involviert, so die Schützen waren mehr involviert und so. Und das war halt in diesem Fall nicht so. Es war eher Holiday, wenn dann, der so teilweise ein bisschen Bullyball gespielt hat und sich dann individuell durchgesetzt hat. Und es waren halt solche Aktionen, aber es war weniger so, dass Giannis halt einfach eine gute Offense anführen konnte. In der zweiten Halbzeit ist das ein kleines bisschen anders gewesen. Da haben sie es vor allem häufiger geschafft, dass Giannis das direkte Duell gegen Robert Williams hatte, wo Robert Williams dann einfach keine Chance hat. Ja. Also er ist halt einfach viel besser als Roma, als 1-gegen-1-Verteidiger. Das hat man, finde ich, schon sehr gut gesehen. Und am Ende hat Giannis dann ja auch irgendwie seine 26 Punkte noch gemacht. Also das ging dann schon ein bisschen vorwärts. Aber insgesamt fand ich das einen ganz guten Ansatz der Celtics und bin mal gespannt, wie das jetzt dann wiederum, also wie da dann wieder der Konter von den Bucks ausfällt. Aber das war halt so ein Spiel, wo man gemerkt hat, okay, da fehlt halt deren bester individueller Shotmaker ist halt gerade nicht da.
Ja,
also
stimmt.
Middleton hätte ihnen schon ganz gut getan in dem Spiel, weil halt offensiv das einfach so schwer war, gute Würfe zu bekommen.
Ich finde, Holiday so hat es weniger geschafft als im Spiel 1. Also situativ hat das immer mal wieder hinbekommen, also gerade auch in der zweiten Halbzeit. Und ja, also Grant Williams fand ich schon krass, wie er es geschafft hat, einfach physisch gegen Giannis dagegen zu halten, wie du gesagt hast. Also da habe ich eine meiner paar Notizen war auch das, also hält ihn quasi aus der Zone raus sozusagen. Und ja, wird interessant. Also Serie wird nicht langweilig.
Ja, ich möchte noch kurz einen Shoutout an Jaylen Brown loswerden, der in Spiel 1 wirklich schlecht war. Und wo man aber auch gesehen hat, okay, die Bucks, die werfen ja im Prinzip alles, was sie haben, auf Tatum. Also sie verteidigen den ja wirklich mit ganz hohem Druck und zwingen ihn eigentlich dazu, entweder einen schweren, sehr schweren Wurf zu nehmen oder halt zu passen und dann aber auch keine leichten Pässe, weil irgendwie immer so viele Arme im Weg sind sozusagen. Ne? Also sie machen ihm das Leben ja wirklich schwer, aber das heißt halt automatisch, es ist nicht ganz so viel Druck auf den anderen, wenn die den Ball bekommen und wenn sie dann irgendwie schnell was initiieren können. Und in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, diesmal war Brown darauf vorbereitet, wusste das von Anfang an, war halt auch ultra aggressiv und hat halt einfach seine Lücken gefunden und hat irgendwie alles, also am Anfang hat er auch einfach überragend gespielt und am Ende hat's gereicht. Also das war auf jeden Fall genau die Reaktion, die man sich erhoffen konnte. Und auch bei Tatum fand ich, man hat schon gemerkt, dass er viel arbeiten musste, aber er hat's irgendwie besser hinbekommen. Und gerade am Ende hat er das ja, also die endgültige Entscheidung hat er dann ja durch 2 Relocation-Dreier herbeigeführt, wo es auch so ein bisschen so wirkte, okay, die Bucks haben jetzt über 2 Spiele echt viel Druck auf ihn ausgeübt und irgendwie ist es gar nicht mal so leicht, die Konzentration dann noch aufrechtzuerhalten, wenn sich die Person dann, nachdem sie den Ball abgegeben hat, aber auch nochmal weiter bewegt. Also es hat er im Prinzip ja so ein bisschen aus dem Steph Curry-Playbook übernommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das vielleicht, also wie wichtig das sein wird in dieser Serie, weil am Ball wird es einfach so bleiben, wenn er den Ball nach vorne bringt, dann werden sie ihn wahrscheinlich übers ganze Feld pressen und werden ihm halt das Leben verdammt schwer machen und da kann dann sowas einfach umso wertvoller sein.
Ja, wird halt interessant, ob das halt, also wenn man das halt nicht so gewohnt ist, das zu machen, inwieweit man das dann wirklich dann permanent irgendwie einbringen kann, aber stimmt, es ist sicherlich irgendwie ein Mittel, zumindest sich mal ein bisschen mehr Platz zu verschaffen und auch gar nicht so einfach zu kontern, denke ich mir immer, weil es halt einfach dann ziemlich viel mit Read and React zu tun hat und von daher nicht so einfach. Jaylen Browns hinterer Oberschenkel noch, ist das, hat sich ja immer mal wieder hingegriffen, ne? Aber ist da irgendwas?
Judoka hat es ja abgenickt und gesagt, nö, passt schon. Also ich hoffe es einfach mal. Ich meine, sie haben ja jetzt 4 Tage frei. Die Serie geht ja einfach erst am Samstag weiter, deswegen kann man sich da ja erholen.
Das stimmt. Das stimmt. Dann können wir auch eigentlich so lange noch Marcus Smart's Defensive Player of the Year Award in Frage stellen, weil ja die Celtics jetzt so extrem gut verteidigt haben ohne ihn.
Ja, die absolut. Also. Ich habe noch eine ganz kurze random Frage, bevor wir weitermachen, aber Javon Carter, hätten die Nets den nicht gebrauchen können? Also die, warum? Ich meine, er war jetzt nicht irgendwie dominant im Spiel oder irgendwas, aber das ist ja einfach ein sehr guter Point of Attack Defender.
Ja, von denen die Nets en masse hatten.
Das alleine ist ja schon etwas, was die sonst, also was die Nets gar nicht haben.
Also sagen wir mal so, ich glaube, der Grund, dass sie ihn entlassen haben, war jetzt nicht, weil er nicht lang genug ist, weil da war jetzt noch nie ein Kriterium, um bei den Nets irgendwie einen Vertrag zu unterschreiben, Länge.
Ja. Also, ne? Und, die könnten das kleinste Line-up aller Zeiten machen und hätten mit ihm dann trotzdem einen guten Verteidiger.
Ja, hat mich auch überrascht. Also ich fand ihn ja damals in Phoenix eigentlich schon eben so als Point-of-Attack-Defender und als jemand, den du auch mal kurz reinschmeißen kannst, um halt einfach mal einem Guard irgendwie den Rhythmus so ein bisschen zu nehmen auch oder halt mal irgendwie einen anderen Look zu geben, fand ich ihn eigentlich schon immer ganz interessant. Deswegen hat es mich in Phoenix überrascht. Aber jetzt, ja, also als Team, das händeringend nach guten Verteidigern sucht, dann ihn, also zumindest nicht mal nicht die Option offen zu lassen, ihn mal zu bringen, ja, weiß ich auch nicht, ob ich die Entscheidung jetzt so getroffen hätte. Aber es gibt...
Sean Marks overrated, morgen bei First Take.
Ja, genau. Ich meine, ja, man weiß ja immer nicht genau, was... Also man sieht ja nur, er ging jetzt und er funktioniert oder er gibt jetzt den Bucks irgendwie teilweise gute Minuten. Was jetzt genau der Grund war, dass man zu dieser Entscheidung gelangt ist, wen sie anstattdessen hätten in Anführungszeichen opfern müssen oder wen sie vielleicht nicht hätten bekommen können, wer vielleicht auch Teamkonzept gefühlt besser gepasst hat, keine Ahnung. Aber wie gesagt, also so den Spielertypen könnten sie gebrauchen, denke ich. Hätten sie gebrauchen können, weil ist ja vorbei. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass Javon Carter den Unterschied gemacht hätte zwischen Sweep und jetzt, wir reden jetzt über Nets Game 7.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber,
grundsätzlich.
Trotzdem irgendwie bizarr. Also manchmal hat man ja einfach, manchmal sind es auch komische Entscheidungen, manchmal ist der Fit dann auch nicht so gut, aber
ja.
Ich habe halt bei Carter auch den Eindruck, er hat ja eigentlich, also er macht ja das, wofür er auch schon vorher bekannt war. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie irgendeine komplett neue Fähigkeit in der Welt hätte. Aber ist auch egal, das sind nur so random Gedanken.
Ja, aber kann ich nachvollziehen. Ja. Also, gerade wenn man sich die Nets angeschaut hat in den Playoffs. Damit jetzt dann wirklich in den Westen, weil es gibt, glaube ich, jetzt wirklich nichts mehr im Osten, was wir noch so besprechen können. Ja, weiß nicht. Aber willst du erst die Serie besprechen, die wir bis jetzt nicht so richtig besprochen haben, also beziehungsweise am Montag nur kurz angerissen haben bei Patreon, oder das Brennende aus der vergangenen Nacht?
Wir können auch erstmal das Brennende aus der vergangenen Nacht machen. Ich muss dazu sagen, dass ich das nicht so in die Tiefe leider machen kann, weil ich das Spiel noch nicht in voller Länge sehen konnte, sondern bisher nur Highlights. Ich habe ja jetzt auch da 4 Tage Pause, deswegen werde ich mir das noch genüsslich zu Gemüte führen, was der Kollege Jar alles so veranstaltet hat. Bisher, wie gesagt, kenne ich nur die Kurzform, aber reden wir drüber.
Er hat einiges veranstaltet. Das Ding ist, es ist aber halt natürlich noch ein anderer Elefant im Raum.
Ja, das habe ich natürlich gesehen. Ja. Da habe ich auch Takes zu. Ja.
Brooks Dylan.
Dylan.
Kurz, ein paar Minuten gespielt. Und hat sich gedacht, beim Break holt der Gary Payton the second einfach mal aus der Luft. Mit einem Schlag gegen den Kopf. Also, oder einem Schwinger eigentlich eher kein Schlag, wäre eher so ein Schwinger. Oder so ein bisschen, blöd halt, dass Gary Payton auf dem Ellbogen gelandet ist, sich den Ellbogen gebrochen hat, damit jetzt raus ist für den Rest der Playoffs. Blöd auch, dass Gary Payton ja eigentlich auch so ein bisschen um seinen Vertrag und seinen Platz in der Liga spielt und da jetzt nicht irgendwie weitere Punkte sammeln kann. Also er hat natürlich jetzt im Laufe der Saison schon was bewiesen, aber wäre jetzt natürlich auch ganz nett gewesen, wenn er noch die Playoffs hätte fertig spielen dürfen. Ja, ich habe dir ja schon geschrieben heute Morgen und ich möchte versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben, weil ich habe ja damals, wie gesagt, als gebranntes Kind, G. Allen und Alex Caruso und so, und wir haben ja am Montag auch kurz darüber gesprochen, die Draymond Green-Aktion war ja hat ja nicht zu einer Verletzung geführt, aber war halt auch wieder ein Spieler aus der Luft geholt. Und ich bin einfach mittlerweile echt der Meinung, weiß nicht, wie du siehst, aber dass die NBA da irgendwie nicht schlecht beraten wäre oder dass es irgendwie keine so schlechte Idee wäre, da irgendwelche Sanktionen zu finden, die einfach es weniger interessant machen, da 2 leichte Punkte zu verhindern. Weil Also Steve Kerr hat ja nach dem Spiel gesagt, gut, Steve Kerr sicherlich auch leicht biased in dem Fall, dass ein Spieler dann halt so lang raus sein sollte, wie also gesperrt werden sollte, wie der Spieler dann verletzt ausfällt. Haben wir ja schon mal nach der Caruso-Sache gesagt, ist irgendwie schwer umzusetzen. Es ist aber halt einfach, die Aktion ist halt einfach, ich finde es halt einfach dermaßen unsportlich, weil bei Dylan Brooks, auch da wieder, keine Ahnung, er will ihn natürlich will er, geht er nicht damit rein und denkt, okay, ich breche ihm den Ellbogen. Aber ja, er nimmt es halt einfach in Kauf. Und es ist halt einfach, und er geht, in dem Fall fand ich jetzt, also war jetzt auch nicht die Idee, irgendwie zum Ball zu gehen. Ich fand auch da jetzt im Vergleich, selbst im Vergleich zu meinem Freund Grayson, er kam ja irgendwie mit Anlauf. Also er konnte sich ja auch so ein bisschen überlegen, was er macht. Also ist vielleicht auch so aus Sicht eines, ich habe noch nie ein NBA-Spiel bestritten und kenne Heat of the Moment und so und Geschwindigkeit des Spiels nicht getätigt, die Aussage. Aber es ist halt irgendwie, ja, es war halt irgendwie eine Scheißaktion. Und da, finde ich, darf man dann schon auch als Liga dann eigentlich eine längere Sperre aussprechen. Und ich weiß, dass Draymond auch Clark aus der Luft geholt hat. Und da darf man meiner Meinung nach auch gern, also generell, wenn ein Spieler aus der Luft geholt wird, mutwillig, finde ich, könnte man sich jetzt gut einfach mal eine Sanktion überlegen, dass man das einfach nicht mehr so macht. Weil auch das, habe ich nach der Caruso-Aktion gesagt, das hat halt mit Hartspielen für mich auch nichts zu tun. Und mit No Easy Buckets und so. Keine Ahnung, spiel hart. Also bump deinen Gegenspieler, sei physisch, sei in seinem Gesicht. Keine Ahnung, kotz nach dem Spiel, weil du dich so verausgabt hast. Aber es ist halt unsportlich. Es ist halt einfach, keine Ahnung, akzeptier halt einfach, dass es Grenzen gibt und halte diese Grenzen ein. Und dieses, ja, ich tue alles für den Sieg, okay, aber tu es doch bitte innerhalb irgendwelcher Grenzen und vor allem innerhalb solcher Grenzen, die nicht dazu führen, dass du Gefahr läufst, irgendjemand anderen dabei zu verletzen. Weil das ist halt einfach, das ist dann ein sehr, sehr teuer erkaufter Sieg. Zwar nicht für dich, sondern für jemand anderen, aber sollte, finde ich, allgemein einfach dieses What it takes darf auch im Alltag gern Grenzen haben einfach, weil wenn jemand anders drunter leidet, sollte es nicht akzeptiert werden und es sollte halt auch laut ausgesprochen werden und meinetwegen gern auch von einem Coach und von einem Teamkollegen, habe ich ja bei Grayson Allen auch schon gesagt, auch wenn es sehr frommer Wunsch ist.
Ja, ne, also das gehört auch angesprochen, also ich finde auch die emotionale Reaktion von Kerr und auch von den Warriors teilweise, ja, schon verständlich. Es war halt einfach eine scheiß Aktion, wie du gesagt hast. Es war gefährlich. Ich finde, es war auch dadurch, dass es, also bei Draymond fand ich den Schlag ins Gesicht ein Problem. Wie er ihn aus der Luft geholt hat, das war ja, also wenn ich jetzt Draymond wäre, würde ich sagen, das war ja abfedernd, damit er nicht doll fällt.
Am Ende dann.
Genau, ja. Also das war auch eine scheiß Aktion, haben wir ja schon drüber gesprochen und so, aber ich finde halt dadurch, dass es hier im vollen Lauf war und halt ja dadurch irgendwie nochmal einen ganz anderen Fall beschleunigt hat und quasi so herausgeholt hat, war das ein deutlich gefährlicheres Play noch. Und deswegen, nicht Play, sondern gefährlichere Aktion. Das ist ja kein Play in Wirklichkeit. Und deswegen, ich bin da auch total gespannt, was jetzt irgendwie die Reaktion darauf sein wird. Ich meine, Allen hat damals ein Spiel Pause bekommen.
Ja, ne? Ja.
Mindestens das muss es ja hier wahrscheinlich auch sein. Eigentlich oder schon, ja. Also ich kann mir aber irgendwie gar nicht wirklich vorstellen, dass es mehr wird, um ehrlich zu sein, weil sie halt eigentlich nicht während der Saison den Bußkatalog sozusagen werden sie ja wahrscheinlich nicht verändert haben. Ja. Aber grundsätzlich, dass man sich ist halt schwer, ne? Also auch so als Liga, was überlegst du dir denn, wie man das besser reguliert? Weil, wie gesagt, der Spieler ist dann so lange raus, wie der raus ist, der verletzt wurde. Finde ich, haben wir auch damals schon drüber gesprochen, finde ich schwer umzusetzen. Dann hätte Nikola Jokic glaube ich, die halbe Saison verpasst, weil Markieff Morris monatelang nicht gespielt hat nach dieser Aktion und so. Ne? Das will man ja auch nicht unbedingt haben.
Vielleicht.
Nee, im Prinzip, ich bin nur am Ramblen. Also. Ich weiß auch nicht wirklich, worauf ich hinaus wollte, weil ich solche Dinger finde ich halt immer schwierig. Ich bin da dann auch nicht so der Stephen A., der sich dann irgendwo hinstellt und sagt, schmeiß ihn aus der Liga oder was auch immer, der halt so die knallharte
Meinung dazu hat. Privat kenne ich dich so, ne? Also wenn man unseren Nachrichtenverlauf anschauen will, dann wird genau das, aber ja. Eigentlich nur First Take in Schriftform,
was wir uns Ich versuche halt eigentlich irgendwie schon alle Seiten dabei zu sehen und in dem Fall ist es für mich irgendwie schwer zu sehen, was jetzt die clevere Lösung für solche Sachen ist. Aber es sollte irgendwie wahrscheinlich sogar eine härtere Strafe geben können, als es ist dann Einspielpause.
Ich meine, am Ende geht es ja eher um die Prävention, als darum zu sagen, hinten raus, ah ja, scheiße, da hat sich jetzt einer verletzt, jetzt bist du halt so lang raus. Und klar kann das natürlich auch abschreckend wirken, wenn du weißt, okay, wenn sich jemand verletzt, aber wenn du grundsätzlich sagst, und ich weiß dann auch wieder nicht, wie das umzusetzen ist, aber wenn du grundsätzlich sagst, wenn du einen Spieler aus vollem Lauf aus der Luft holst, wenn du da halt einfach und mit wenig Chancen auf den Ball, also ich meine, wenn du dann einfach nur nach dem Ball schlägst und halt mit der anderen Hand ihn dann noch mitnimmst, ist ja auch was, aber wenn du da was machst, dass du dann grundsätzlich einfach x Spiele Pause bekommst, 5 Spiele Pause bekommst, 5 Spiele Sperre, 10 Spiele Sperre bekommst, einfach weil du halt einfach nur, nicht um diese 10 Spiele Sperre dann auszusprechen, sondern einfach nur, damit halt Spieler sich das überlegen und natürlich, ich weiß, auch da wieder Speed des Spiels und dass dann halt, dass auch da die Grenzen dann irgendwie fließend sind und dann wird's, auch da denke ich, kommt's dann, kann es leicht zu Ungerechtigkeiten dann irgendwie kommen. Das Problem ist aber das Ding ist halt, die größte Ungerechtigkeit ist halt einfach, wenn sich jemand schwerer verletzt. Also, und das ist halt, ja. Und natürlich passiert es jetzt auch nicht so oft, aber am besten passiert es halt einfach gar nicht. Und wenn du halt einfach, wenn du hochspringst und landest auf dem Fuß von einem Gegenspieler und beim Kampf um Rebound, das gehört dazu. Wenn du irgendwo hängen bleibst, blöd, und dir das Knie verdrehst, das gehört irgendwie dazu. Aber das ist halt, finde ich, was man irgendwie zumindest halbwegs verhindern könnte. Oder was man versuchen könnte zu verhindern. Und deswegen vielleicht eher so dieses, keine Ahnung, jetzt zu sagen, du bist jetzt 5 Monate gesperrt, weil der jetzt 5 Monate ausfällt, finde ich jetzt, wäre jetzt auch zu viel. Weil einfach grundsätzlich zu sagen, wenn du jemanden aus vollem Lauf, aus der Luft holst, bist du halt, einfach weil er ungeschützt ist und wie du sagst, weil halt der Fall dann extrem hart sein kann, bist du halt 5 oder 10 Spiele oder was auch immer, keine Ahnung, bist du halt irgendwie raus, einfach, dass es wirklich wehtut, dass du dann halt sagst, okay, nicht. Vielleicht eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich weiß eben nicht, wie es im Speed des Spiels ist, weil ich da nicht die Erfahrung habe, aber irgendwie so halt eher auf Prävention
setzen. Ja, ich glaube, gerade wenn man bei Dylan Brooks die Wurfauswahl kennt, dann weiß man auch, dass nicht alles, was er macht, geplant ist. So, das ist nicht alles, was er aufbaut, macht, geplant ist. Aber es ist schon bitter. Also ich meine auch aus sportlicher Hinsicht, weil er ist ja eigentlich echt wichtig in der Serie. Er hat ja über die Jahre gezeigt, dass er auch tatsächlich einer der besseren Curry-Verteidiger ist, die in der Liga so rumlaufen. Und er hat jetzt dieses Spiel hat er ja schon fast komplett verpasst, weil es halt einfach ganz am Anfang war. Gut, sie haben das jetzt gewonnen, aber wenn das nächste fehlt beispielsweise, dann müssen die Grizzlies ja auch wieder eine andere Lösung finden, wie sie dann halt Curry verteidigen. Und je nachdem, dass dann noch mehr wird und so, das wird sich ja zeigen. Aber ich finde das, also es ist halt auch aus seiner Sicht einfach hirnverbrannt, so eine Aktion zu bringen, wenn du halt eigentlich weißt, okay, in der Serie spiele ich eigentlich eine wichtige Rolle für mein Team.
Ja.
Das ist also insofern auch für sein eigenes Team schädlich. Aber natürlich allen voran für Gary Payton.
Ja, wie gesagt, geht auch irgendwie um seinen Vertrag und er hat sich ja halt echt in die Rotation gespielt und hat da sogar in die S5. Ich meine, ganz kurz, vielleicht war Brooks auf einmal nur gepisst, weil er mal wieder einen Dreier granatenmäßig daneben gesetzt hat, davor aus der Ecke. Was ist das? Keine Ahnung. Aber aber Payton, ja, ist halt, keine Ahnung, ich mochte ihn oder ich mag ihn als Spieler irgendwie voll gern, weil er irgendwie so eine, also er spielt zum Beispiel hart, aber er macht es auf so eine selbstverständliche Art und Weise irgendwie, weißt du, so in seinem Ding. Also er spielt jetzt nicht laut hart. Also, wenn man es vielleicht so sagen kann.
Ja, außer bei seinen Dunks.
Außer bei seinen Dunks, ja. Die sind aber auch.
Da darf man das ja durchaus machen.
Also die Dunks Athletik,
dürfen ja gewalttätig sein.
Genau, eben. Und diese Athletik von ihm ist halt krass. Und ich fand, wir haben am Montag ja so ein bisschen drüber geredet und haben uns so ein bisschen gefragt, weshalb jetzt quasi Payton in der Starting Five hat sich jetzt natürlich erledigt und Jordan Poole nicht. Und du hast ja auch gesagt, also eigentlich haben sie ja mit Wiggins ihren besten On-Ball-Verteidiger. Ich habe mir jetzt in dem Spiel gedacht,
also sie haben einen, dessen Rolle das
ja, oder sein so, genau, kann. Ja, genau.
Also Payton ist darin besser.
Sorry. Wollte ich jetzt hier nicht falsch wiedergeben. Aber ich habe mir dann auch gedacht, es war natürlich, weil irgendwie gab es da mal ein paar Szenen, in der dann Wiggins gegen Tillman stand und Tillman hat dann quasi den Block für Morant gestellt und dann hattest du natürlich die Möglichkeit, dass du zwar Gary Payton weg ist von Morant, also ganz am Anfang war es auch schon, und aber halt mit Wiggins jemanden hast, der Morant dann halbwegs verteidigen kann oder halt einen deiner besseren On-Ball-Verteidiger dann auf Morant irgendwie hast. Und das ist dann halt im Laufe des Spiels irgendwie weg gewesen und war ja in Spiel 1 schon so, auch ohne Draymond, dass Morant eigentlich ganz gut zum Ring kam, gerade im vierten Viertel, und das war jetzt halt auch wieder so. Und dann war, er hat trotzdem halt einfach brutal schwere Würfe getroffen teilweise. Das ist halt, und dann ist es halt, dann geht's auch, glaube ich, finde ich dann teilweise ist auch nicht mehr eine Frage, ob Defense oder nicht Defense, wenn sich halt einer in der Luft 8-mal verbiegt und eine halbe Stunde in der Luft steht und den Ball dann noch irgendwie reinlegt im Fallen, dann, ja, sind ja dann auch die Hände gebunden irgendwo.
Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, 47 Punkte hat der Kollege gemacht. Ja. Also war nicht schlecht.
War
also gerade in der zweiten Halbzeit hat man, finde ich, auch schon gemerkt, dass da einer der besten Point of Attack Defender halt einfach gefehlt hat. Und das kann auch für den Rest der Serie durchaus eine eine Rolle spielen. Also einfach, weil Peyton, selbst wenn er offensiv ein eingeschränkterer Spieler ist, also er hat da schon auch seine Rolle gefunden, aber selbst wenn er da jetzt nicht irgendwie die große Bedrohung ist, defensiv ist er halt schon einfach saugut. Und das wird nicht so leicht zu kompensieren sein. Und ja, was Morant veranstaltet hat, war schon ziemlich überragend. Also es ist halt bei ihm auch immer ein gutes Zeichen, wenn der Dreier fällt. Er hat 5 von 12 ja getroffen. Mhm. Aber also auch alles, was er auf dem Weg zum Korb veranstaltet hat, war halt schon einfach echt richtig, richtig überragend mal wieder.
Absolut, absolut. Ich bin halt, was glaubst du, also Peyton ist jetzt raus. Jordan Poole ist wahrscheinlich nicht die Antwort, wenn man Ja verteidigen will. Dafür auf der anderen Seite umso mehr Antwort. Glaubst, hast du eine Idee, was Kerr irgendwie machen könnte? Siehst du auf der Bank noch irgendeinen Spieler, Kuminga oder entmotten sie so, oder so ein bisschen mehr Länge und Physis, also fehlt vielleicht Geschwindigkeit mit Toscano Anderson oder so, dass sie dem wieder ein bisschen mehr Spielzeit geben? Oder?
Also ich glaube mal sporadisch Kuminga könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also einfach, um mal einen anderen Look zu geben und jemand, der halt auch krank athletisch ist, aber einfach größer, das mal ausprobieren hat, war. Also glaube ich jetzt nicht für richtig lange, aber zumindest mal für eine Zeit. Ich denke, Wiggins wird es viel, viel machen. Ich weiß nicht, ob wir Andre Iguodala nochmal sehen. Früher hätte man natürlich gesagt, das wäre jetzt nicht unpraktisch, wenn man den mal ausprobiert. Aber früher hat der auch nicht teilweise Wochen verpasst, um dann ein Spiel zu machen und dann wieder Wochen auszufallen. Also ich weiß gar nicht, wie sein Status gerade ist, ob er überhaupt eine realistische Option ist. Toscano Anderson kann ich mir nicht so gut vorstellen. Vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Clay, um zu hoffen, dass man dadurch den alten Clay irgendwie aus ihm herauskitzelt, der jetzt in diesem Spiel wieder absolut nicht war.
Ja.
Aber ja, traumhafte Optionen gibt es nicht. Ich denke halt, was man bei Morant Stand jetzt auch immer machen muss, ist halt einfach den defensiv so viel, wie es geht, arbeiten zu lassen. Und das war auch in diesem Spiel wieder so, wo er offensiv absolut dominiert hat und natürlich irgendwie auch den Gameball am Ende bekommt. Aber er hat auch wieder ziemlich häufig seinen Gegenspieler so aus den Augen verloren. Und ich glaube, es ist einfach bei den Warriors, die sind offensiv so gut. Gerade auch dann, wenn halt statt Peyton Poole drin ist, die müssen halt dann auch ein bisschen sagen, okay, wir Shootout gewinnen wir, aber im Zweifel gegen euch. So, das ist jetzt unsere Stärke. Ich meine, das war in diesem Spiel, sie haben 7 von 38 Dreiern getroffen. So schlimm wird es, glaube ich, nicht unbedingt nochmal werden bei den Warriors. Das ist eigentlich nicht unbedingt ihr Modus operandi. Und gerade halt, wenn Poole drin ist, dann sollte da auch mehr gehen.
Ja.
Und deswegen, also, ich glaube, sie werden nicht die Traumlösung für Morant finden, aber sie können halt die Serie trotzdem noch absolut gewinnen.
Ja, sehr, genau. Sie können, glaube ich, Memphis mit diversen Problemen konfrontieren, auf die Memphis jetzt auch nicht die besten Antworten hat. Und da eben auch gerade irgendwie Ja irgendwie involviert. Und was ich ganz interessant finde, wie sie es, also oder in dem Spiel eigentlich natürlich auch, Draymond war ja auch wieder eine Zeit lang raus, weil er einen Ellbogen von Thurman ins Gesicht bekommen hat. Da glaube ich tatsächlich einfach eher im Kampf um Rebound, also war im Kampf um Rebound oder out of bounds und glaube ich keine Absicht, das war nicht damit. Aber da war es ja auch wieder, glaube ich, ein Viertel oder so, hat er so mehr oder weniger verpasst. Und hat natürlich sicherlich auch geholfen, wenn zwei deiner drei besten Verteidiger fehlen oder zwei der drei besten Verteidiger des Gegners fehlen. Ich finde es aber ganz interessant, wie gut sie Bane zumachen, die Warriors. Oder wie viel Probleme sie Bane machen. Weil Bane war ja eigentlich so der verlässlichste Scorer in der ersten Runde gegen Minnesota. Und irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Golden State das halt auch so ein bisschen als Rezept ausgemacht hat. So, der ist derjenige, der halt auch für Spacing sorgt. Sozusagen, wir haben jetzt vielleicht nicht die Möglichkeiten, Ja so extrem aus der Zone zu halten, aber wir versuchen vielleicht irgendwie so ein bisschen ihr Spacing nicht zu zerstören, aber ihr Spacing so ein bisschen, ihrem Spacing zu schaden und damit so ein bisschen weniger Platz zu haben, oder ihm damit so ein bisschen weniger Platz zu haben, geben. Und das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz irgendwie, den sie da fahren. Ben jetzt, glaube ich, auch nur 5 Punkte oder so.
Ja.
Und auch in Spiel 1, ich weiß nicht, aber war es auch nicht bedeutend mehr.
War auch total unauffällig. Ja. Deswegen muss ich mir das Spiel auch nochmal voller Länge angucken, weil ich da noch mal irgendwie gezielt drauf achten muss, wie sie das bisher geschafft haben.
Ja.
In diesem Spiel musste Morant quasi selbst für sein eigenes Spacing sorgen und Zaire Williams, der 4 von 8 von draußen getroffen hat.
Stimmt. Und da ist halt auch, ich meine, das haben wir auch gesagt nach Spiel 1, also dass sie Morant den Dreier geben, daran denken wir zumindest, dürfte sich nicht allzu viel ändern im Laufe der Serie. 5 von 12 schmerzt, ist vielleicht noch halbwegs zu ertragen irgendwie. Aber
ich finde, es ist ein gutes Zeichen für die Grizzlies, dass er halt auch damit sich wohlfühlt, 12 Dreier zu nehmen.
Ja.
Also ich glaube, er hat im ersten Spiel ja auch schon zweistellig
genau.
Dreier genommen, hat irgendwie 4 von 11 oder so.
Ja.
Aber es ist halt wichtig, dass er die Würfe nimmt, glaube ich, damit man halt früher oder später dann irgendwann doch dafür respektiert wird. Ja. Momentan ist es natürlich trotzdem so, dass alle Teams sagen werden, okay, wir machen eher den Korb zu, aber
auch irgendwie zu Recht.
Ja, ja, absolut. Weil ich meine, und er kommt ja trotzdem auch hin, ne? Aber das ist halt so für ihn der nächste Schritt, dass er da halt so stabil drin wird, dass halt nicht jedes Team dann, sagen wir mal, bereitwillig ihm 1,5 Meter gibt, die er dann erstmal, hat, um den Wurf loszuwerden.
Was ich mir halt, ich habe mir das Spiel 1 schon gedacht, und das ist allgemein für die Grizzlies, so Chip Ingeland wäre doch eigentlich Angestellter des Monats in Memphis, weil also es gibt so viel wilde Wurfbewegungen bei den Grizzlies, also bei Ja angefangen dadurch, dass quasi sein rechter Fuß fast auf seinem linken Fuß steht, wenn er hochgeht, Jaren Jackson, Dylan Brooks komplett ohne Follow-Through, also Handgelenk klappt gar nicht ab.
Dafür hat Desmond Bane, finde ich, mit den schönsten Wurf in der Liga. Vielleicht liegt es daran, dass er so kurze Arme hat und deswegen funktioniert das umso besser. Aber der hat, finde ich, eine unfassbar schöne Wurfbewegung. Vielleicht muss er auch einfach der
Wurfdoktor sein, genau. Ich meine, Desmond Banes Arme sind so lang wie breit, oder? So
ja.
Ungefähr, ja. Natürlich nicht zu vergessen Kyle Anderson.
Wie der Oberkörper von Eric Gordon.
Ja, genau. Kyle Anderson ist natürlich auch ein Ästhet am Perimeter.
Ja. Gut, der war aber bei Chip Ingeland in der Lehre.
Ja, stimmt. Stimmt.
Da war wohl einfach Hoffnung mal verloren.
Genau, auf jeden Fall, da habe ich mir in Spiel 1 gedacht, auch so halt bei, wie gesagt, Jackson hat es ja in Spiel 1 relativ gut funktioniert im Dreier, jetzt 2 von 7, glaube ich.
Ja, war endlich mal wieder ausgefoult. Er bleibt sich treu.
Ja, und hat dabei immerhin ein nettes Winken von Draymond kassiert. Natürlich.
Ja.
Weil Draymond ja auch sich schon in Spiel 1 sehr, sehr leise verabschiedet hat.
In diesem Spiel auch wieder Double-Mittelfinger Richtung Publikum, ja. Aber halt auch, weil sie gejubelt haben, als er mit blutender Nase raus
musste. Ja, das ist auch scheiße.
Da kann man dann schon mal die Finger zeigen.
Ja, finde ich auch. Ich finde, keine Ahnung, ich weiß, Emotionen und so. Ich meine, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Können wir nicht mal ein bisschen weniger feindselig sein einfach? Also, weißt du, ein bisschen.
Also, du, deine Bulls-Fans buhen Giannis aus.
Ich weiß. Auch das habe ich verurteilt.
Sehr gut.
Ja. Gut.
Sollen wir noch zur letzten Serie kommen?
Kommen wir zur letzten Serie, genau.
Aber erst noch ganz kurz, Shoutout an Ja Morant auch deshalb, weil er nach dem Spiel sich aufs Podium setzt und sagt, dass er über die letzten Minuten des Spiels eigentlich nur noch aus einem Auge sehen konnte. Und also man natürlich wusste, okay, er hat in diesen letzten Minuten des Spiels noch 15 Punkte gemacht.
Ja.
Das hat er von LeBron gelernt. Also man merkt schon, diese Generation ist geprägt von LeBron.
Bastelt deine Legende und so. Und,
genau. Ja. Sehr gut. Ich meine, der junge Mann fängt früh an. Er wird einer der nächsten Super-Duper-Stars in der Liga und dann brauchst du es.
Ja, dann. Ja. Hab ich.
Ja. Dann, ja.
Einer der anderen nächsten Superstars der Liga.
Ja.
Freunde der Sonne. Luka Doncic. Ne? Mit seinen Dallas Mavericks zu Gast bei den Phoenix Suns im Valley. Leider verloren zum Auftakt. Trotz 5 Dreiern von Maxi Kleber. Soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Was hast du aus diesem Spiel mitgenommen, oder beziehungsweise Phoenix kam ja relativ druckvoll raus, also sowohl defensiv als auch dann in Transition und hat relativ schnell geführt. Dallas hat das komplette Spiel gar nicht geführt. Was hast du jetzt aus dem Spiel mitgenommen, was dich so ein bisschen bestärkt in deiner Einschätzung zu der Serie? Hat dich irgendwas überrascht? Hast du irgendwie gesehen, hast du irgendwelche Ansätze gesehen?
Gute Frage, wo wir jetzt anfangen. Also insgesamt ist, glaube ich, bei mir hängen geblieben, so dieses Gefühl, dass die Suns irgendwie. Man hat ja immer so dieses Bild von ihnen, so das ist das coole, das kalkulierte, das mathematische Team. Aber ich finde, die haben auch einfach eine sehr, sehr gesunde Portion Feuer.
Mhm.
Gerade verkörpert durch Devin Booker, der auch dieses Technical wiederum war die größte Frechheit überhaupt, wo er einfach nur gegen Brunson, diesen Block hat gegen Brunson, den Rudy Gobert, glaube ich, auf seinem Handy schon an Donovan Mitchell weitergeleitet hat, um einfach mal zu sagen, so kann es auch gehen, Penner. er hat ja danach irgendwie nur get the fuck out of here oder sowas gesagt. Ja. Das ist sofort Technical. Was soll das denn?
Ja.
Das ist ein Affront gegen jeden, der schon mal Scheiße gesagt hat in seinem Leben. Und damit nehme auch ich das persönlich. Also völlig bescheuert, sowas einfach weglassen.
Ja.
Egal, aber worauf ich hinaus wollte, ich habe das Gefühl, die Suns nehmen das auch immer persönlich, wenn Leute denken, sie hätten eine Chance gegen sie.
Mhm.
Oder denken, sie wären irgendwie verletzlich oder so. Und ich finde Booker, das hatte ich mir gestern dann notiert, das war lustig, weil heute Nacht hat Jaylen Brown das dann im Prinzip auch gemacht. Aber meine Frage war so, ist Devin Booker der beste Tonesetter der Liga, so was das erste Viertel angeht, um irgendwie direkt mal ein Statement zu setzen. Weil ich habe echt oft, wenn ich die Suns sehe, das Gefühl, so die ersten Minuten oder gerade das erste Viertel gehört eigentlich fast immer ihm, gerade auch so in Kombination mit Ayton, der natürlich dann auch häufig gefüttert wird und so. Aber Booker ist irgendwie jemand, der gerne früh so eine Duftmarke abgibt und dabei dann auch immer relativ viel erzählt und so. Ja. Und das gefällt mir ganz gut. Und also grundsätzlich, was das Spiel angeht, der Score am Ende las sich ja so, als wäre es eng gewesen. Es war dann ein 121-114, aber ich hatte nie, selbst während dem Comeback der Mavs, hatte ich nie den Eindruck, dass das wirklich in Gefahr ist. Ich hatte schon den Eindruck, dass Phoenix es am Ende sehr hart schleifen lassen, auf jeden Fall, aber dass sie halt auch im Zweifel dann trotzdem in der Lage waren, irgendwie ihre Würfe zu bekommen und das Ding am Ende nach Hause zu schaukeln. Also ich habe nie wirklich an die Mavs geglaubt in diesem Spiel. Also wie war das bei dir?
Ähnlich. Also es war so, wie gesagt, es gab ja diesen extrem, also diesen krassen Run gleich am Anfang, eben auch angeführt von Booker und von der Defense. Und ja, Dallas hat irgendwie nie so richtig seinen Fluss gefunden. Auch bei Luka hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er muss sich so ein bisschen reinfühlen. Also war ja auch so eine Frage, die du gestellt hast, ob jetzt Bridges wirklich gegen ihn verteidigt. Also sie haben ihn jetzt am Anfang mal gegen ihn gestellt. Ist vielleicht auch einfach mal so ein Ding, wir nehmen mal die naheliegendste Variante und halten uns noch gewisse Dinge so, gewisse Asse im Ärmel und schauen dann einfach mal situativ. Und Luka war jetzt, also das Deadline war okay am Ende, aber er hatte jetzt halt, er konnte halt eher so phasenweise mal kurz dominieren. Und dann eben waren diese 5-3er in Folge von Maxi Kleber so ein relativ, oder 4 davon waren, glaube ich, eine relativ kurze Abfolge, haben sie ja noch so ein bisschen rangebracht. Aber es war so ein bisschen so ein Paper-Tiger-Comeback irgendwie von den Mavs, hatte ich so den Eindruck. Also es war nicht so, ja, Phoenix hat irgendwie, es sah so aus, als hätte Phoenix eigentlich komplett die Kontrolle. Und da war vielleicht auch so ein Ding, ich meine, Dallas Ballhändler, also diese Länge, die halt Phoenix da entgegenstellen kann, also auf verschiedene Arten, auch mit Cam Johnson oder halt Crowders Physis und so, dass das halt schon nicht so einfach ist. Also gerade jetzt auch für Dinwiddie hatte ich so ein bisschen den Eindruck und für Brunson natürlich.
Dinwiddie anonym wie sonst was. Ja. Der war ja auch schon gegen Utah nicht wirklich gut, aber das war problematisch und ja, Brunson, auch da finde ich, hat Booker gerade am Anfang irgendwie ziemlich gut seinen Job erledigt und ihn irgendwie ziemlich hart arbeiten lassen.
Ja.
Und ich meine, was. Also Brunson hat am Ende auch ein paar Sachen liegen gelassen, die er treffen kann. Das auf jeden Fall auch. Aber es wird in der Serie definitiv schwieriger für die kleineren Ballhändler der Mavs. Ja. Das kann man schon mal festhalten.
Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Ich fand, sie haben auch ganz gut geschafft, es Luka nicht so richtig tief in die Zone kommen zu lassen und dann halt irgendwie vielleicht den Kickout zu spielen oder halt dann abzuschließen, halt so ein bisschen die Optionen so zu verkleinern sozusagen, die Möglichkeiten, die er hatte. Und dadurch hat es irgendwie, ja, hat, ich meine, Phoenix kann sowieso gut rotieren defensiv, aber es hat es dann nochmal so ein bisschen erleichtert. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, ich fand auch, sie haben es immer wieder ganz gut geschaffen, sich so zusammenzuziehen und dann aber auch wieder auseinanderzugehen, wenn es sein musste. Also es kam natürlich trotzdem irgendwie viele Dreierversuche für die Mavs bei rum, also 39, aber wenn halt es dafür deutlich schwieriger ist, am Korb was zu machen, dann opferst du das im Zweifel auch. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass diese Kombination gut war. Ich meine, die krasseste Szene war natürlich von Bridges, dieser Block, den er gegen Reggie Bullock hatte in der Ecke, wo er eigentlich so auf ganz oben an der Birne irgendwie aushilft, gegen Luka und eigentlich so in der Richtung ist. Und dann geht der Pass halt in die Ecke zu Dinwiddie und er sprintet dahin und blockt den dann noch aus vollem Lauf. Ja. Also ich glaube, Bridges hat gesehen, dass es ein paar Leute gab, die dachten, Thybul wäre irgendwie ein besserer Guard-Defender als er. Okay, nur weil der manchmal einen Dreier blockt. Guckt euch das mal an. Ja. Also Bridges ist schon echt, der ist schon krass. Also ich finde auch wirklich, er ist nicht das beste individuelle Matchup gegen Doncic, weil der einfach kräftiger ist. Aber so als jemanden, der irgendwie immer in der Nähe ist mit seinen schnellen Händen und der halt jederzeit irgendwie dann aushelfen kann und so schnell ist und so, da finde ich ihn fast wertvoller. Also es ist natürlich auch sinnvoll, ihn mal direkt auf Doncic anzusetzen, aber so als denjenigen, der irgendwie alles drumherum irgendwie noch aushilft und immer eine Pfote rein hat, finde ich ihn eigentlich fast noch wertvoller.
Ja, stimmt. Und ich meine, sie haben ja Möglichkeiten, so mit Crowder zum Beispiel, direkt gegen ja. Luca. Und,
wobei ich fand die krass.
Ja, und ich meine, stoppen werden sie ihn natürlich ja, nicht. Nee, also das sollte man auch noch erwähnen, ja. dass Doncic auch 45 Punkte gemacht hat.
Er war okay.
Auch in der ersten Halbzeit ja schon 26 ja, hatte. Ja, ne? Also der war ja, und ich glaube auch, dass darauf, also dass das in der Serie häufiger so sein wird, dass er verdammt viele Punkte machen wird und ja. dass es auch schwer wird, den individuell zu stoppen. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob er die anderen mitnehmen kann. Und also ich glaube, daran hängt es halt für die Mavs, ob er andere mitnehmen kann. In diesem Spiel war es Kleber, den er mitgenommen hat in der ersten Hälfte. Und sonst war es halt verdammt schwer, noch jemanden irgendwie mit zu involvieren.
Ja. Und irgendwie ist komisch, waren so ein bisschen so leisere 45 Punkte für mich jetzt. Also, er hat, ja, es wirkte nicht so dominant wie gewohnt auf mich. Aber vielleicht.
Ich glaube, das ist aber dem Score geschuldet.
Ja, wahrscheinlich, also, ja, das kann sein.
Weil die Mavs einfach den Start so verkackt haben. Ja. Und also es stand ja irgendwie sofort irgendwie 9-0 und dann irgendwie 12-2 oder so. Mhm. Also es war alles, sie waren am Anfang halt überhaupt nicht da und dadurch war das irgendwie von Anfang an so ein Hinterherrennen.
Ja, stimmt.
Ich glaube, dadurch wirkte es dann so ein bisschen anders, als es gewesen wäre, wenn es jetzt die ganze Zeit
ist näher dran gewesen wäre. Ja, das kann wahrscheinlich sein. Das kann gut sein. Gleich, ich meine, du hast die krasste, war nicht die krasste Defensivaktion eigentlich, JaVale McGee's Steal in Isolation gegen Luca inklusive Fastbreak-Dunk?
Also der Fastbreak-Dunk, ja, das Coast-to-Coast auch, aber der Steal war ja, dass Luca sich auf den Fuß gedribbelt hat, glaube ich, oder?
Aber da musst du da sein. Aber allein, dass er oder kurz,
war trotzdem ziemlich
und war nicht kurz geil. Danach in der nächsten Possession nicht gegen, weiß nicht, gegen Brunson oder gegen Dinwiddie, ich weiß nicht mehr, war er
gegen wieder. Brunson, und der hat über ihn gescored. Ja.
Aber er war da.
Ja.
Aber hat man dadurch auch gesehen, dass die Big Men der Suns wirklich nicht Gobert und Hassan Whiteside sind? Also generell so während des Spiels. Also war ja auch so eine Frage, ne? Ob das Smallball der Mavs so funktionieren kann, wenn du halt da vornehmlich natürlich Ayton, weil dessen Offensivspiel etwas ja breiter gefächert ist als das von JaVale McGee. Aber das dann einfach schwieriger ist, dass du dann halt einfach schnell mal ein Mismatch kreierst. Hast du so gesehen? War Ayton schwierig zu stoppen für Dallas?
Auf jeden Fall. Also ich werde ja irgendwie von Ayton immer mehr zum Fan, auch wenn ich gleichzeitig denke, so ich würde oft sogar gerne noch mehr von ihm sehen. Also regelmäßig habe ich so Spiele von ihm, wo ich dann danach denke, wenn er jetzt nicht die dritte Option wäre, sondern die zweite oder die erste, bei wie viel käme er dann momentan raus? Also bei dem Team, was halt nicht ganz so gut ist, aber wo er halt irgendwie noch ein bisschen mehr sogar gefeatured ist. Das würde mich halt mal sehr interessieren. Aber also einfach der Kontrast zu Gobert. Ich glaube, Gobert hat in der Serie gegen die Mavs nur irgendwie 34 Würfe oder so genommen aus dem Feld. Ayton jetzt im ersten Spiel 20. Und also in der ersten Halbzeit war er bei 12 von 16. Und es war schon sehr, sehr dominant. Und ich mag irgendwie von den Suns fast nur die erste Halbzeit werten, weil sie danach halt das so heftig haben schleifen lassen. Ja. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man noch viel Smallball der Mavs sehen wird und dass das auch so mit ihre beste Option sein wird. Es war in dem Spiel auch, dass sie dann am Ende ihren Run gemacht haben mit Finney Smith auf der 5. Also ich glaube, der hat das ganze letzte Viertel quasi als größter Spieler durchgespielt. Da ist halt dann die Frage, wie viel davon war jetzt das Schleifenlassen der Suns, wie viel davon war der Smallball der Mavs. Aber es sah schon nicht schlecht aus und gleichzeitig Phoenix ist halt auch in der Hinsicht nicht Utah, dass sie auch sagen können, okay, in den Minuten ohne Ayton, wir müssen ja nicht einen unserer Bigs spielen lassen, wir müssen da ja nicht JaVale hinstellen, wir können ja auch klein spielen und haben dafür vielleicht gar nicht unbedingt schlechtere Optionen als ihr.
Ja.
Also das ist halt einfach ein tieferes und variableres Team. Deswegen, der Unterschied zu Utah ist einfach in vielerlei Hinsicht relativ gravierend.
Bist du dann so an dem Punkt, wo du sagst, also jetzt keine Überreaktion zu Spiel 1, aber dass die Mavs überhaupt keine Chance haben, nein Quatsch, aber das ist eigentlich wirklich, dass das Matchup eigentlich doch eher deutlich ungünstig ist für Dallas?
Ich finde es definitiv ungünstig. Ich glaube, dass nicht jedes Spiel genau so verlaufen muss. Ich bin mal gespannt, was sie defensiv vielleicht für Lösungen finden, weil also offensiv kannst du mit 116 Punkten mehr als nur leben. Das ist ja okay, aber ich hatte defensiv eigentlich selten das Gefühl, dass sie wirklich wussten, wie sie Phoenix mal halt stoppen können, also wie sie einen Stopp generieren können. Und da bin ich mal gespannt, was die Mavs sich einfallen lassen. Ich meine, ich habe die Suns ja eh getippt, aber also vielleicht ist es auch noch ein bisschen deutlicher, als ich dachte. Mal gucken, aber man soll auch nicht zu viel aus einem Spiel rauslesen.
Ja, absolut.
Ich denke, gerade von Brunson werden wir ziemlich sicher bessere Spiele sehen als das. Und dann gucken wir mal. Also die Mavs sind ja irgendwie auch trotzdem eine resiliente Truppe. Also das haben sie ja über diese Saison auch echt mehrfach gezeigt, dass die Lösungen finden, die man teilweise, also die man jetzt von außen nicht unbedingt erwartet und die dann trotzdem in irgendeiner Form funktionieren. Das ist natürlich schwer, wenn du gegen ein so ekelhaft gutes, tiefes, variables Team spielst wie die Suns, aber wer weiß, mal gucken, was sie noch aus dem Hut zaubern.
Ich bin auch sehr gespannt. Ist vielleicht auch so ein Ding, keine Ahnung, wir haben ja auch vorher viel darüber geredet, über die Midrange-Kunst der Suns, und die Mavs wissen auch, dass es eigentlich nicht zu ihrer Defense passt, und dann bist du vielleicht erstmal auch so ein bisschen eher so auf Halb-Acht-Stellung und weiß nicht genau, und dann eben im Laufe einer Serie findet man vielleicht irgendwie doch dann Möglichkeiten, einfach mal so im direkten Kontakt. Da lernt man ja auch ein bisschen schneller was als nur in der Theorie. Also, naja, bin ich auch gespannt. Aber ich habe auch Phoenix getippt. Noch haben wir nichts Gegenteiliges gesehen, aber es kann sich auch ganz schnell ändern. Kommende Nacht.
Richtig. Wenn Luca 50, 17 und 19 auflegt.
Genau. Und den Woody ein paar Punkte mehr macht. Und es gibt Wege und Möglichkeiten. Ich schaue gerade auf die Uhr und ich sehe, wir können nicht mehr über diejenigen sprechen, die schon im Urlaub sind. Wir müssen an dieser Stelle leider beenden. Aber ich hoffe, dass wir in naher Zukunft noch Möglichkeiten finden, über die Wolves zu sprechen, über die Pelicans, über die Raptors. Nicht zu vergessen natürlich deine geliebten Utah Jazz, die Nuggets und die Chicago Bulls. Über die sprechen wir sowieso eigentlich immer.
Wen?
Die Utah Jazz. Ja, auf jeden Fall schauen wir, dass wir da vielleicht auch irgendwie mal was extra machen, wenn es die Zeit hergibt. Jetzt gibt die Zeit nicht mehr wahnsinnig viel her. Deswegen bedanken wir uns recht herzlich bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr draufgeklickt habt, dass ihr zugehört habt. Falls ihr nicht wisst, wie ihr uns regelmäßig hören könnt und das aber gern tun wollt, hier kommt die Antwort. Und zwar gibt es uns natürlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr, sehr gerne Rezensionen. Ihr könnt uns hören bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch bei Twitter und Instagram. Schreibt uns gerne an, wenn ihr wollt. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr darauf Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Playoffs weiterhin und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.